Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Mir geht's richtig gut, wenn ich in die Webcam schaue. Da bin ich doch gleich voller Freude auf diese neue Episode, Folge 212. Doch ich bin auch gleichzeitig ein bisschen traurig, denn es stehen ein paar Urlaube vor der Tür. Das heißt, es gibt eine kleine Pause in den nächsten Wochen. Wie sieht's aus, Alex? Deshalb heute nochmal die große Show von deiner und meiner Seite aus.
Ich gebe, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie immer alles, egal ob Urlaub oder nicht. Also ihr bekommt immer die 100%.
Ich wollte gerade sagen, die 110% meinst du?
Korrekt. 120%, wie immer.
Sehr gut. Dann gucke ich mal hier kurz in unsere Notizen. Ich sehe zumindest mal wieder mehr News auch als sonst. Das könnte unser Versprechen ja gleich schon mal einlösen.
Sie?
Abseits davon aber gewohnte Qualitäten, bunte Mischung aus Trailern sowie die gewohnte Aufteilung bei den Reviews. Ich zum Beispiel bin noch nicht ganz über Havoc hinweggekommen vom letzten Mal, deswegen habe ich mich nochmal nach
Es tut mir leid.
Alternativen umgeschaut. Kannst du denn noch was teasern zu deinen Reviews? Es ist Plural.
Oh Gott, nee, lieber noch nicht. Bin gespannt. Ich glaube nicht, dass du das hast kommen sehen, aber ich glaube, dass es dich sehr interessieren wird. Sowas kann ich teasern.
Oh, krass. Ja, dann lass uns doch keine Zeit verschwenden. Wie immer gilt an alle Zuhörenden, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Im Intro wurde es schon angeteasert, heute wieder mit Blick in die Webcam, voll angezogen, auch wenn es weiterhin einigermaßen sommerlich bleibt, aber diesmal alles wieder safe for work, was hier abläuft und trotzdem zaubert es mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Hallo und herzlich willkommen, lieber Ronny.
Danke für diese fast nicht mehr erhitzte, akklimatisierte, charmante Anmoderation wie immer.
So fühlt sich's ein bisschen an.
Was
Ich weiß
von
nicht,
den
wie's
drei
bei
Dingen, die ich
dir
genannt habe?
geht. Genau das alles, ja. Die Antwort ist ja.
Angezogen und klimatisiert.
Genau, klimatisiert. Also Wetter hat sich wieder ein bisschen in den Griff bekommen, will ich sagen.
Das Wetterthema.
Das Wetter ist immer ein Thema. Wir werden L nicht jünger, so. Da wird das Wetter relevanter.
Gerade noch die Kurve bekommen. Nee, nicht jünger.
Das will ich jetzt so nicht sagen, da schneide ich mir ins eigene Fleisch.
Und wir haben zurzeit auch einen guten Rhythmus gefunden, oder? Also wir haben die letzten Wochen eigentlich regelmäßig abgeliefert. Jetzt habe ich gerade schon angeteasert,
Von
du
daher
bist
wäre es
trotzdem der
Zeit, damit
gleiche.
mal wieder zu brechen.
Ja.
Läuft.
Wenn du überlegst, für alle, die uns gerade vielleicht auch zum ersten Mal hören, wir haben mal wöchentlich gesendet und das ist ziemlich lange, sogar über Feiertage und sowas hinaus. Wer könnte sich das heute noch vorstellen, Alex?
Das war ja ein Kind eher.
Das war ein Kind eher, ja, auf deiner Seite.
Also, von daher, ich hörte davon, dass das so war. Erinnern kann ich mich nicht mehr.
Ja, die Vergangenheit, Alex. Lass uns doch dann lieber ein bisschen in die Zukunft gucken. Ich weiß nicht, gibt's abseits was vom Thema, damit nicht die Leute irgendwann uns in die Kommentare schreiben, dass
Kein
das alles ist,
Smalltalk.
über was wir reden?
Was ist das Wetter?
Das Wetter. Ja, das Wetter,
Ach so.
verdammt.
Weiß nicht, wir können auch über KI sprechen. Haben wir später, ne?
Ja, das können wir vielleicht.
Ich überlege gerade so die großen Bullet Points, die, keine Ahnung, nichts mit Politik oder Krieg zu tun haben,
Ja,
aber
stimmt.
irgendwie in den Medien allgegenwärtig sind, da fällt mir nur KI ein. Oder
Ja.
unsere Rucksack-Reviews.
Super, Alex. Geile Überleitung, wollte ich gerade sagen. Dann lass uns doch einfach bei den Sachen bleiben, die wir gut können. Hoffe ich doch.
Genau, und ihr findet uns auf den sozialen Netzwerken. Oh Gott.
Direkt die Abmoderation.
Nein, wir machen die ganze Sendung jetzt erstmal ganz normal, ja.
Ja, genau. Wird noch nicht gepromptet oder halt von irgendwelchen Sprachrobotern ausgegeben. Nein, hier sitzen noch echte Menschen hinter den Mikrofonen.
Das ist, was eine gute KI sagen würde. Aber ja, von daher starte doch du gerne mit deiner ersten Review.
Ja, ich habe es gerade schon angeteasert. Ich sandwich und löffel dich gerne wieder. Ich habe zwei Stück für diese Episode mitgebracht und du aber leider, was heißt leider? Die standardmäßige eine, richtig?
Yes,
Okay,
korrekt.
dann fange ich mal an. Und zwar habe ich gerade eben schon angeteasert, ich bin nicht ganz über Havoc
Ja,
gekommen.
hast du jetzt mehr Action mitgebracht, als das für mich ist?
Ich weiß nicht, ob das mehr Action heißt, aber ich habe mir zumindest einen Actionfilm von Netflix, ebenfalls eben von Netflix, angeguckt, der in den Charts ganz gut angekommen ist. Oder ist es der, den du auch mitgebracht hast? Und zwar Exterritorial.
Nein.
Sagt dir das was, Alex?
Nein.
Nichts davon gehört. Ein deutscher Actionfilm, der in den Netflix-Chart anscheinend auch international gerade ganz gut, wie soll ich sagen, steil gehen möchte ich nicht behaupten, weil ich keine Insights habe, aber der jetzt auch in den Top Ten immer wieder hausierte.
Aha.
Kam am 3. Oh, das klingt ja gerade völlig weltfremd. Ist gut, dass ich dich doch da jetzt ein bisschen abhole vielleicht und aufkläre.
Ich habe schon mal davon gehört natürlich, aber ja, klär mich auf.
Kam am 30. April auf die Netflix-Plattform und ist, wie gesagt, ein deutscher Film. Regie hat geführt Christian Zübert und der hat zum Beispiel Filme gemacht wie Lambok, also eher so eine Kifferkomödie, Hin und Weg, also eher so Drama, muss man ganz klar sagen, hat aber auch bei 6 Folgen von Bad Banks Regie geführt. Also auch eine Serie, so eine Art, wie soll ich sagen, Krimi-Serie, würde ich es jetzt mal einfach
sagen. Das ist doch trotzdem eine internationale Produktion, oder?
Jein, also deutscher Regisseur, deutsche Hauptdarstellerin, komme ich ja gleich noch dazu. Aber ja, mit internationaler Unterstützung. Wir haben Dougree Scott zum Beispiel noch dabei.
Jo, der ist doch verdächtig australisch,
dachte ich. Ja, das kann gut möglich sein. Ich weiß gerade gar nicht, wo er herkommt. War er Australier?
Ich prüfe das. Ist ein britischer Schauspieler.
Ah, okay, danke schön. Er hat fast noch was Falsches erzählt.
Und ich glaube, ich verorte den mit der Handlung von Mission Impossible 2 in Australien.
Ja, ich habe auch lange gebraucht, bis ich ihn tatsächlich so erkannt habe wieder. Er ist ja da jetzt doch ein bisschen älter geworden mittlerweile.
Hey, jetzt sind wir wieder beim Alter.
Ja, ich habe ja nicht gesehen, dass
du bestimmt super über das Wetter reden.
Erstens das und vielleicht auch über Hand-to-Hand-Combat. Also lass dich gleich mal überraschen. Genau, es klingt auch ein bisschen internationaler, denn die Jean Gosseau spielt hier die Hauptrolle, die spielt hier die Sarah Wolf, deutsche Schauspielerin, ist vor allem bekannt geworden international durch Barbaren, auch Netflix-Produktion, so ein bisschen dickener. Schuidu, wie gesagt, Dougree Scott noch dabei und für alle weiteren Infos gerne mal bei IMDb vorbeischauen. Und um was geht's denn in diesem Film? Die ehemalige Special Forces Soldatin Sarah Wolf besucht mit ihrem Sohn Josh das US-Konsulat in Frankfurt, um ein Visum für die USA zu beantragen. Plötzlich verschwindet Josh spurlos und niemand im Konsulat erinnert sich, ihn gesehen zu haben. Sarah wird aufgefordert, das Gelände zu verlassen, doch sie weigert sich und beginnt eine verzweifelte Suche nach ihrem Sohn. Dabei deckt sie eine gefährliche Verschwörung auf, die mit ihrer Vergangenheit in Afghanistan verknüpft ist.
Okay.
Was schnell auffällt bei diesem Film, die Handlung, sobald man ihn guckt, erinnert stark an Flight Plan mit Jodie Foster. Frauenrolle, geht irgendwie auf Reisen, Sohn verschwindet, alle sagen, nö, haben wir nie gesehen, irgendwie Überwachungskameras zeigen den Sohn nicht. Ja. Die Frau ist wahrscheinlich verrückt und als Zuschauer wirst du so ein bisschen auch in die Irre mitgeführt, was ist
also
da jetzt.
Also es geht quasi darum, ob das jetzt ein Fiebertraum ist oder nicht.
So ein bisschen, genau. Also du wirst schon auf die Probe gestellt, jetzt mit ihr herauszufinden, was da eigentlich los ist. Und Fun Fact, dieser Film, also Flight Plan, stammte ja damals auch von einem deutschen Regisseur, nämlich Robert Schwentke. Und dieser Storyklau unter Landesmännern ist bereits zu Beginn so gesehen die größte Kröte, die man schlucken muss, weil es drängt sich unglaublich auf halt. Und das ist aber gar nicht.
Aber nur wenn du Flightplan gesehen hast.
Nur wenn du Flightplan gesehen hast, ja. Das ist gar nicht so schlimm, denn die Story an sich wird nicht so krass, sag ich mal, aufgebauscht. Sie ist der permanente Antrieb eher, um das Geschehene, ja, einfach am Laufen zu halten und die Action immer wieder zu etablieren. Und das muss auch so sein, denn der Plot wirkt nach wie vor auch von anderen Werken dann, ich sag's mal vorsichtig, zusammenkonstruiert. Ja, hast du Ex-Militärverschwörungen an der einen Stelle, traumatische Erlebnisse an der anderen Stelle. Zudem ist so ein bisschen Aussteigerdrama, Revenge-Thriller, also alles.
Jetzt klingt es noch nicht danach, als hättest du das Havoc-Drama damit überwinden können.
Ja, aber was überzeugt, ist das Erzähltempo. Das ist nämlich extrem hoch und die Inszenierung ist gleichzeitig irgendwie sehr bodenständig und wirkt sehr echt, was man für einige Logiklöcher dann trotzdem in der Story nicht behaupten kann. Außerdem, Jean Gosseau überzeugt mit ihrem Schauspiel auf der einen Seite, also es wirkt überhaupt gar nicht so typisch deutsch, irgendwie so stockig, es wirkt sehr natürlich, hat mir sehr gut gefallen, musste ich immer wieder sagen, fühlt sich wie echte Emotionen an, echte Verzweiflung, wie so eine echte Mutter, die jetzt ihren Sohn da irgendwo wieder finden und vielleicht auch mal irgendwo rausprügeln will. Und sie überzeugt vor allem auch eben, wie vielleicht gerade schon angedeutet, mit ihren choreografierten Kampffähigkeiten. Denn die Kampfszenen, muss man ganz klar sagen, wenn man jetzt so rangeht, die sind nicht auf schon Wick-Niveau, das kann man direkt schon mal streichen, aber die sind mit viel Momentum inszeniert. Es gibt einige kleine Kameratricks, es ist einfach schön und bodenständig. Hand-to-Hand-Combat, so wie wir es vielleicht beide auch in Havoc vermisst haben. Auch in dem Vergleich finde ich es wesentlich runder, konsistenter und das in allen Belangen, was Erzählung und Inszenierung so angeht.
Ah ja.
Und damit kann ich eigentlich schon zusammenfassen. Ich finde, Exterritorial ist schlank, einfach, Das ist unvorteilhaft, was die Story angeht, die Einfachheit. Aber das ist vorteilhaft hinsichtlich des hohen Tempos und der ausreichend inhaltlichen Backgrounds. Und sind wir mal ehrlich, wir haben es bei Havoc schon gesagt, Story ist bei Actionfilmen jetzt eher so ein bisschen Nebensache.
Mm-hmm. Yes.
Und nochmal, Jean Grosso brilliert in ihrer Rolle, finde ich gut. Die Nahkampf-Action lässt, wenn du mit keinen zu hohen Erwartungen rangehst, eigentlich kaum Wünsche übrig. Und in Summe war ich echt überrascht und habe da einen kurzweiligen Actionfilm Made in Germany erhalten. Und allein, weil er aus Deutschland kommt, weil mir die Performance gefallen haben, gebe ich gut und gerne 3,5 von 5 Sternen mit.
Naja, also sehr solide. Bin gespannt. Ja, dann
aus unserer Sicht, genau, Box solide, Internet so, bei IMDb steht der Film bei einer 5,8. Das ist nicht so wirklich solide. Rotten Tomatoes hat ja gar nicht genug Reviews eingesammelt, um überhaupt einen Score zu generieren. Aber der Popcorn-Meter steht auch nur bei 46%. Also die Leute sind echt nicht so richtig zufrieden.
Interessant. Ne? Da
Und hyped. Also der wird jetzt wahrscheinlich vielleicht auf deiner Watchlist nicht so mega hoch sein, aber ich wäre mal über deine Meinung ein bisschen irgendwie so...
Wenn du den, ich sag mal, so einordnest, wie du es jetzt getan hast, dann kann man den bestimmt mal einschieben.
Ich war gut unterhalten. 3,5 wirst du bestimmt nicht mitbringen, wenn du ihn mal gesehen hast, aber würde mich mal super interessieren, ob du jetzt dann total was anderes erwartet hättest.
Cool. Ja, danke.
Exterritorial, Netflix. Und dann werfe ich den Ball wieder gerne zu dir rüber, Alex. Ich bin gespannt, was für eine unvorhersehbare Review du hier mitgebracht hast.
Naja, ich muss ja gestehen tatsächlich, dass, ich will jetzt nicht sagen, ich ein Fan bin, aber ich hatte das Gefühl, dass ich gut mit den mit der Art, wie es inszeniert ist, auch wenn vielleicht der Plot hier und da so ein bisschen, ich ganz gut zurechtkomme mit allem, was so der Christopher Landon abliefert. Deswegen habe ich Drop geguckt.
Nice.
Yes, genau.
Jetzt bin ich gespannt.
Und worum geht's nochmal, ne? Das ist ja da die verwitwete Mutter geht zu einem ersten Date mal wieder seit Jahren, hat einen kleinen Sohn zu Hause, der hütet die Schwester, macht den Babysitter und da bekommt sie halt über eine Textnachricht quasi die Bitte, doch ihr Date quasi umzubringen.
Wer kennt es
weil
nicht?
Wer kennt es nicht? Weil ansonsten Schwester und Sohn sterben. Und über die Überwachungskamera sieht sie auch quittiert, dass da jemand in ihr Haus eingedrungen ist, in ihrer Abwesenheit. Und das ist so ein bisschen der Kicker und das ist auch so in etwa das, was der Trailer versprochen hat, sage ich mal. Und ich kann schon mal sagen, diese ganze Inszenierung, die ist schon sau cool. Primär spielt sich das da wirklich in diesem sehr, sehr stylischen Restaurant ab, das da sehr, sehr hoch mit einem geilen Blick auf die Stadt, mit so einer Skyline, also vom Set zusammengebastelt wurde. Das ist echt cool. Und sie haben sich da wirklich auch für so einen erzählerischen oder für diesen visuellen Effekt der Einblendung, wie sie Kontakt zum Strippenzieher hält. Mhm. Ne? Also zum Brain dahinter, da werden immer wieder kreativ die Texte eingeblendet. Das ist alles unheimlich aufwendig gemacht. Die Cinematografie ist cool. Und die Art und Weise, wie es geschnitten ist, sehr versucht, ein bisschen reißerisch, vielleicht auch ein bisschen überzogen. Ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, ein bisschen 90er. Und das hilft hier und da, die Handlung zu schlucken, möchte ich mal sagen, weil da passieren so absurde Sachen und ihre Aufgabe ist es, das Date davon abzuhalten zu gehen, weil er halt von den komischen schrägen Dingen, die passieren, ich meine, sie wie versucht ihre Reaktion da zu kaschieren und so weiter, ne? Wo jeder normale Mann, glaube ich, gesagt hätte, ist okay, no hard feelings, aber vielleicht probieren wir es ein anderes Mal nochmal. Und sie kriegt ihn dann halt immer wieder überzeugt zu bleiben und die Handlung ist dann auch all over the place. Dann geht es ein bisschen darum, ne, es geht natürlich die ganze Zeit, wer ist es? Wir wissen, es muss jemand hier im Raum sein. Sie wird am Anfang so von so Airdrops ein bisschen genervt und dann, wie gesagt, geht es so ein bisschen sideways. Das hatten wir im Trailer
gesehen. Achso, der Erpresser sitzt mit im Restaurant.
Und wir wissen, der Erpresser muss, weil er da diese Nachrichten über dieses Protokoll schickt, dass er in der Nähe sein muss. Mhm. Und am Anfang stellt sich der Film da auch noch sehr clever an, sehr nahbar, sehr nachvollziehbar. Es wird aber immer abstruser und jeder ist im Prinzip dann auch verdächtig, wie man das so bei einem Whodunit auch kennt. Ne? Jeder spielt das auch dann so ein bisschen too much, too bitchy oder too macho oder too... ne? Du ist ja auch cool, ne, dass du hinter jedem Gesicht, hinter jeder Mimik, Gestik, Einlage irgendwie was vermutest.
Ja.
Und es gibt ja dann noch so eine nicht große Action-Sequenz mit einem Payoff irgendwie am Ende. Also das kulminiert schon alles, aber sie werfen so viel zusammen, ihre eigene Vergangenheit, wie gesagt, die Vergangenheit oder der Job des Dates und alles ist verdächtig und alles könnte die Ursache für irgendwas sein. Und es wird so mehr oder minder, ich sag mal, zufriedenstellend zusammengeführt, aber da war schon für mich auch viel Suspension of Disbelief drin. Ich bin da eigentlich sehr, sehr gut drin zu sagen, ich würde es vielleicht anders lösen jetzt. Und am Ende ist dann so ein bisschen der kleine große Twist halt auch nicht wirklich groß genug. Von daher ist das konnte mich die Handlung nicht so wirklich überzeugen, aber wie es visuell rübergebracht wurde und auch von der Performance der Schauspieler, also die Megan Faye, die ja die Hauptrolle spielt, mhm, und auch The State, machen das wirklich sehr, sehr gut. Die Violet Bean als Schwester hat nur eine kleine Rolle, aber auch die ist sehr cool, wie sie das da macht. Von daher passt das für mich alles und unterm Strich ist es noch gerade so kurzweilig, weil er nur 90 Minuten geht.
Okay.
Also es geht noch für sich aus, aber es war dann am Ende für mich schon, trotz der kurzen Laufzeit, einmal zu sehr dieses, ja, jetzt gehe ich, nein, okay, na dann, gut, dann probieren wir es nochmal, dann kommt wieder was, nein, jetzt gehe ich, okay, aber okay, ja, nein, und dann kommt aber was, oh, nein, aber ich krieg dich und dann, okay, nein, aber jetzt gehe ich, nein, wo ich mir denke, jetzt müsste da aber mal, irgendwas muss ich jetzt ändern, so, es wird langweilig, der Stick, so, mhm, und da überspannt er für mich schon wieder zu leicht noch ein bisschen den Bogen, aber dadurch, dass ein paar andere Sachen sehr, sehr gut funktionieren und ich bleib dabei, die Art und Weise, wie Christopher Landon einen durch den Film trägt, sage ich mal, was das Editing betrifft, was die Cinematografie betrifft, mhm, da haben wir dann ein ganz gutes Match, glaube ich. Also du merkst, dass das er ist.
Ja.
Aber ich kann jetzt keine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen. Das ist nämlich ganz interessant, weil da hier haben wir so ein bisschen ein Gefälle, weil Rotten Tomatoes sagt 84-80. Da sind sich Kritiker und Zuschauer extrem einig. Mhm. Und 84-80 ist auch echt eine gute Hausnummer.
Ja.
Aber das IMDb sagt 6,2.
Mhm.
Das ist eine Ecke drunter unter dem Rest.
Mhm. Also ähnlich auch wie bei mir gerade, ja.
Genau, eine ganze Ecke drunter, würde ich sogar sagen. Und das fand ich ganz interessant. Und ich muss leider gestehen, ich finde mich auch eher beim IMDb-Rating wieder und kann guten Gewissens noch eine 3 geben.
Ja.
Aber zu so einer 3,5 hat halt wirklich gefehlt, so wie bei dir eben, dass ich sage, jo, und das kannst du gut weggucken und ich bin mir sicher, du wirst jetzt den Abend nicht pauschal bereuen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das jedem wirklich so geht.
Mhm.
Und deswegen nur 3 von 5.
Mhm.
Ich gebe zurück, was du mir auch gerade gesagt hast. Da würde mich jetzt interessieren, weil du ja auch jetzt nicht abgeneigt warst von den Christopher Landon Sachen, wo ja, er Regie geführt hat, ja, richtig an der Stelle,
mhm,
wie du das so siehst.
Na, direkt hier quasi einen Gegenzoll noch eingeführt.
Genau so ist es.
Toll, toll. Ja, wir sind ja schon so ein bisschen Christopher
Quid pro Quo. Landon,
ich möchte jetzt nicht sagen Fans, aber Happy Death Day, wie gesagt, hat es uns ja schon angetan,
yes,
genau wie der,
ja,
zweite,
genau,
Teil auch. Dann kam zum Schluss so Freaky, den fandst du, glaube ich, auch noch gut. We Have a Ghost, den auch Netflix-Film, fand ich nicht wirklich stark, hat mir nicht gut gefallen. Aber beim IMDb reihen die sich eigentlich alle fast in den gleichen Score ein. Also ich glaube, gefühlt sind seine Filme immer so ein bisschen, ja, je nachdem, was man für ein eigenes Geschmäckler hat, habe ich so das Gefühl.
Ich glaube, bei Happy Death Day war es halt das Konzept einfach, da so ein Groundhog Day-Twist mit,
ja,
reinzustreuen, der,
stimmt,
so auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Und ich fand das halt von der Art ganz, ganz erfrischend in diesem klassischen Genre.
Das stimmt, ja, hast recht.
Außerdem hat Happy Death Day halt mit so einem Augenzwinkern gemacht.
Das stimmt.
War so ein Fuck you ein bisschen von der ganzen auch Erzählweise.
Ja, das stimmt.
Und der nimmt sich jetzt hier und Drop nimmt sich halt wieder relativ ernst. Sehr, ja, ernst sogar, würde ich sagen. Also.
Okay.
Und
okay,
gleichzeitig, also so wie sie es spielt, ist es halt, jetzt gehe ich schon wieder rein.
Ja.
Sie spielt es halt sehr dramatisch.
Ja.
Der Plot selber und auch die Inszenierung ist aber sehr überzogen.
Okay, das ist gut, dass du es sagst, weil das hätte ich jetzt gar nicht so richtig einsortiert bekommen. Ist er jetzt wirklich eher so ein Slasher oder ist er auch so eher schwarzhumorig? Aber wenn du sagst, er ist ein bisschen ernster, überzogen ernst, ist ja nochmal was anderes.
Es ist definitiv, es ist definitiv ein Weg weg von Happy Death Day zum Beispiel.
Ah, okay, ja, good to know, ja, good to know.
Ein Departure.
Okay, ich habe ihn auf der Liste, Alex, also ich würde ihn mir auf jeden Fall geben. Die letzten Filme von ihm habe ich ja auch alle gesehen. Ja.
Genau, kannst du ja im Nachklapp mal mitbringen.
Check.
Und zurück zum Funkhaus, wollte ich sagen, aber zurück zu dir.
Ja, ich bin gerne dein persönliches Funkhaus, Alex, und bereichere dich gerne mit meinen weiteren Eindrücken. Und wir bleiben bei Mord und Totschlag so gesehen. Und zwar habe ich mitgebracht, auch relativ aktuell noch, Death of a Unicorn.
Mhm.
Hast du den zufällig auch schon gesehen in den letzten,
mhm,
Wochen? Hast du auch, mhm, schon gesehen?
Mhm. Mhm.
Okay,
mhm,
dann bin ich ja, mhm, gespannt. Dann können wir ja gleich uns ja wieder gegenseitig befruchten. Kam am 1. Mai 2025 in die deutschen Kinos, ist das Langfilmdebüt von Alex Sharfman. Der war vorher oftmals als Produzent, zum Beispiel bei Blow the Man Down tätig, für Amazon Prime. Und es spielen unter anderem mit Paul Rudd und oder Jenna Ortega, Richard E. Grant, Thea Leoni hat mir letztens beim Trailer schon gesagt, dass sie seit über 10 Jahren jetzt mal wieder hier in, ja, einem Spielfilm zu sehen ist. Und, ja, Will Poulter zum Beispiel noch zu sehen und für alle weiteren Nebenrollen gerne mal bei IMDb, wie immer, vorbeischauen. Und um was geht's? Elliot Kintner und seine Tochter Ridley überfahren auf dem Weg zum Anwesen von Elliots exzentrischem Chef versehentlich ein Einhorn. Als sie entdecken, dass das Blut des Wesens heilende Kräfte besitzt, geraten sie in einen Strudel aus Gier und Rache, doch das Einhorn war nicht allein und seine Eltern sind auf der Suche nach Vergeltung. Für dich nichts Neues, Alex, wenn du den Film schon gesehen hast.
Yes.
Soll ich einfach mal hier ein paar Stichpunkte runterrattern und du ballerst einfach hier mit der Blutgrätsche noch rein?
Korrekt. So machen wir das.
Ich kann mich gar nicht mehr direkt richtig dran erinnern, was wir über den Trailer gesagt haben. Ich fand es nur interessant, es ist eine A24-Produktion. Wir hatten schon rauslesen können, es ist eher so ein Creature-Feature, aber Trailer war so ein bisschen schwer einzuordnen, in welche Richtung es jetzt richtig geht.
Genau, ich hatte große Bedenken, das kann ich schon sagen, im Trailer, dass es mir vielleicht sogar zu artsy wird.
Zu artsy, okay.
Mhm. In der, ich meine, ja, na klar, wir haben gesehen, so ein bisschen Creature irgendwie, aber da war, es war schwer aus dem Trailer für mich zu erkennen, wo der Film ist, falls es Sinn macht. Also,
ja,
wie der Film ist.
Das macht
vom Editing, vom Flow, von der Handlung.
Okay. Ich hatte so ein bisschen genretechnisch meine Probleme, den halt einzusortieren. Und ich, Spoiler vorweg, das hat sich bei mir auch nicht gebessert. Denn ich finde, der Film bleibt über weite Strecken stilistisch und eben genretechnisch so ein bisschen unentschlossen. Der Film schwankt eben zwischen schwarzer Komödie, dann zum Mittelpart gibt's dann aber auch so Horror-Slasher-Elemente, es fließt auch viel Blut, es wird auch sehr gory, muss man einfach mal sagen, hat dann aber auch so eine leicht übernatürliche Note, ja, gerade zum Schluss so Mystery oder was passiert dann mit diesen Einhörnern und dieser Genre-Mix, finde ich, führt zu einem unausgewogenen, leicht unbefriedigenden Gesamteindruck, wie du das gesehen hast, rein von der Perspektive.
Ich fand das super, muss ich gestehen. Also für mich war so ein bisschen, so ein bisschen Familiendrama, alles klar. Es wird ja nicht ausbuchstabiert, du musst schon so ein bisschen die Puzzleteile auch zusammenfügen. Es ist jetzt komplizierter, als es tatsächlich ist, weil man so diese Beziehungen und so weiter alle schon mal irgendwie in irgendeiner Form gesehen hat. Trotzdem fand ich das ganz kurzweilig und ich muss gestehen, als es dann so ein bisschen in die Horrorrichtung geht, dachte ich mir, yo, wer auch immer hier kreativ dahinter war, hat auf jeden Fall Alien vorne weggeguckt und das fiel auf äußerst fruchtbaren Boden. Das fand ich, ich musste halt sogar fast schmunzeln. Nur diese übernatürliche Komponente, die über ja so ein Stück weit dann über zwei Drittel des Films ja angedeutet wird und dann sozusagen im großen Finale kulminiert, kam dadurch für mich jetzt auch nur so bedingt überraschend. Von daher habe ich diesen Genre-Mix tatsächlich überraschend gut schlucken können, tatsächlich.
Okay. Wie sah es bei dir mit den Charakteren und dem Schauspiel aus? Weil ich fand, die Figuren waren sehr eindimensional. Du hattest kaum eine Entwicklung.
Stimmt. Die waren eindimensional. Das war auch das, glaube ich, war aber ein Stück weit gewollt. Ich glaube, sie wollten relativ plakativ sein. Passte so ein bisschen zu diesen Schwarzhumorigen, dass du so Stereotypen reinschmeißt, um so ein bisschen auch deine Agenda zu pushen, die du vielleicht mit dem Film auch zum Ausdruck bringen möchtest, die mit der ja auch sehr overt umgegangen wird einfach, was ich aber auch dann irgendwie konsequent fand in Summe, weil und das teilweise ja sogar auch so von so ein bisschen dem Sidecast so sozusagen fast schon satirisch auch thematisiert wird, so nach dass das alles quasi ekelhafte an sich denkende Egoisten sind. Ich fand das irgendwie, das war in sich konsequent, das kann man irgendwie, also ich verstehe, dass man das vielleicht nicht unbedingt geil findet, aber für mich war das dadurch unangenehm schlüssig irgendwie.
Ich fand das auch nicht so schlimm, also gerade bei, ich sag mal, der reichen Familie im Film, das sind natürlich alles irgendwie Klischeebilder, die es da gibt, aber ich fand es schade, dass Jenna Ortega und Paul Rudd so als HauptdarstellerInnen, gerade Paul Rudd bleiben so massiv unter ihren Möglichkeiten und da fand ich das Drehbuch halt super, super schwach oder nicht gut genug dann in der Umsetzung, Inszenierung, denn gerade Paul Rudd wirkt durchgängig trottelig oder wird trottelig inszeniert. Später kriegt er dann super schnell diesen klischeehaften Wandel, der zu spät und zu flach halt kommt.
Da gebe ich dir recht. Ja, dieser Moment auch, ne, wo auch erklärt wird, warum er den ganzen Film über letzten Endes tut oder gepusht hat, was er das war zu wenig Payoff. Da hätten sie noch ein bisschen mehr irgendwie noch 2 Minuten verlieren können über den Film für diese Beziehung zwischen Vater, Tochter einfach, um das besser rauszuarbeiten. Aber ich bin bei dir. Ja.
Was du gerade gesagt hast, der Nebencast hier nochmal ganz klar zu erwähnen, Will Poulter, mehr als solide, spielt halt wirklich fast auch schon so eine satirische Rolle, taucht immer wieder auf, hat so ein paar Lines, wo man wirklich lachen musste, auch von seinem Schauspiel, von seiner Art, immer massiv drüber, bringt das Ganze aber oftmals hier von Szene zu Szene eins weiter, fand ich sehr, sehr stark. Hätte ich mir halt viel mehr von diesem auch Zynismus irgendwie im ganzen Film auch ein bisschen mehr bei den anderen Charakteren gewünscht. Was es natürlich noch gibt, über was man reden muss, ist so Inszenierung und vor allem die visuellen Effekte. Ich habe mal nachgeguckt, der Film hat 15 Millionen US-Dollar gekostet.
Ja, muss ich gestehen, aber nicht verstehen, weil die waren jetzt nicht mega, aber es waren viel mehr von den Visual Effects im Film, als ich dachte. Und das, was ich gesehen habe, war jetzt nicht so ultra schlecht. Also
bin ich voll bei dir. Ich fand es überraschend hochwertig in der Optik und ähnlich, wie wir es bei vielen anderen Filmen hatten. Und zuletzt, sage ich mal, Companion, also verkauft auch der Film sich wesentlich größer. Wir haben einen kreativen Einsatz von Sets, die irgendwie dadurch größer wirken. Diese riesige Villa in den Bergen, Ausstattung, Tricks, alles wird durch clevere Sachen irgendwie kaschiert, also dass das Budget wesentlich kleiner war.
Er wirkt genauso groß, wie er sein will, ne? Wie bei Companion auch.
Ja, und ich dachte auch, es bleibt den ganzen Film so ähnlich wie bei Alien. Sieht die Wesen nicht, man sieht, dass es Puppen sind, aber hinter einer Plane, mal ganz kurz nur eine Nahaufnahme.
So fängt es ja auch an, ne? Sie kokettieren ja damit tatsächlich auch, ne? Ja, und ich glaube sogar, dass diese Szenen sind, glaube ich, echte Props auch, ne?
Ja, höchstwahrscheinlich. Viel Dunkelheit vor allem, immer so mit das Erwartungsspiel, was so gekitzelt wird. Und zum Schluss kommt immer mehr, siehst du immer mehr von den Wesen. Die werden sekundenlang, szenenlang gezeigt, wo ich dachte, okay.
Ja, die laufen durch die, ich will es nicht spoilern, aber die laufen durch die Gänge, die laufen durch die Sets, die laufen draußen umher in der Totalen. Das muss ja alles irgendwie tatsächlich Visual Effects mäßig gemacht werden.
Und mitgedacht werden bei der Produktion, weil vieles sah echt stark aus. Läuft an einem Baum vorbei, der Baum raschelt irgendwie wie bei Jurassic Park. Da hat einer mit einem Draht irgendwie dran rumgezupft oder
whatever. Und das bei dem Cast mit dem Budget, das fand ich schon äußerst beachtlich, echt.
Ja, fand ich auch super überraschend. Ich fand auch die, muss man so sagen, Gewalt- und Horrorszenen, die waren sehr blutig. Die fand ich visuell super wirkungsvoll umgesetzt. Also auch da gab es nichts, wo ich dachte, ach okay, das war jetzt ein bisschen das günstigere Kunstblut, was sie da benutzt haben, sondern es war alles mehr als boxsolide. Und also das Einzige, was ich so auf dem Tablett hatte, war, es gab für mich eher weniger diesen klaren Genrefokus. Die flache Figurenbezeichnung hat für mich so die emotionale Bindung ein Stück weit gehemmt. Und das Finale, speziell das Finale vom Film, da war mir ein bisschen zu viel CGI drin und diese übernatürlichen Elemente waren mir da, wirkten für mich ein bisschen zu holprig und unstimmig, weil ich war die ganze Zeit dabei, dachte, ist doch super solide Unterhaltung, ist doch gut gemacht, so 3/5 von 5 Sternen. Aber gerade so das Ende und die Charaktere, das hat gerade zum Schluss für mich echt nochmal so einen halben Stern mindestens gekostet. Aber ich sage trotzdem noch, ich gebe auch hier, oder was heißt hier, ich gebe hier von meiner Seite für diesen Film gerne noch 3/5 Sternen mit. Für mich also eher eine eingeschränkte Empfehlung, weil man schon wissen muss, auf was man sich hier einlässt.
Das stimmt. Ich gebe tatsächlich 3,5/5. Und einfach nur, weil es für mich als Film runder funktioniert hat, als ich dachte. Mhm. Und der Film überraschte mich eher auch durch seine, durch die Konsequenz und die Darstellung und die Visual Effects. Und ja, da war einfach mehr Futter so. Und das war auch gut so, wie gesagt, wie du auch gesagt hast, weil die Handlung ist ja gut, relativ plump. Aber trotzdem fühlte ich mich da ganz gut abgeholt. Und der ist, glaube ich, ja, ich müsste jetzt fast nochmal nachgucken, falls du es nicht bei der Hand hast, noch kürzer als Drop.
Nee, gewesen. Der ist wesentlich länger.
Ist der länger?
Der geht 1 Stunde und 47 Minuten. Der ist nicht kurz. Der ist wirklich nicht kurz.
Okay.
Google es gerne nochmal. Da bin ich mir relativ sicher.
1 Stunde 48.
Ja, ich grasse gerne nochmal ganz kurz auch die Internet-Ratings durch. Weil da kommt er auch nicht so gut weg, auch bei IMDb, wie die Filme, die wir gerade eben hatten. Eine 6,0, also auch weit unter dem Box-Solide. Rotten Tomatoes bei den Kritikern nur 54%. Also auch wirklich nicht gut weggekommen. Aber immerhin 78% diesmal noch bei den ZuschauerInnen, was ja ganz okay ist.
Aber das ist interessant, wir hatten jetzt so Filme, also alle drei, die wir heute mit hatten, sind so in diesem Spektrum um 3 und 3,5 angesiedelt, mit so einem, ich will nicht sagen wackeligen, aber so einem IMDb-Rating und auch Rotten Score, der so immer um die 5,5 und 70, also 55-70% rumkokettiert. Ja. Und offensichtlich ist da ja durchaus Spielraum drin, dass da vielleicht auch rein subjektiv vielleicht der eine das eine ein bisschen geiler findet. Es muss nicht immer...
Es ist eine breite Masse.
Ja, ist schon... Also ich finde das super interessant tatsächlich einfach.
Ich finde es auch super interessant. Ich habe auch nochmal geguckt, was man so rausfindet, so insgesamt eingespielt hat. Also 15 Millionen hat er gekostet, 16 Millionen hat er wohl ungefähr Stand heute eingespielt. Also wird eine knappe Kiste, aber für das Budget und für das Genre und für einen limitierten Kinostart in Deutschland wahrscheinlich ist es doch...
Das ist das Problem, ne?
Ganz okay. Ja. Aber ich glaube auch so ein Cast, da hätte ich mir jetzt auch gehofft, dass er in den USA ein bisschen besser zieht, aber ich glaube... Ja,
das stimmt.
Schwieriger Genrefilm vielleicht. Gehst ja auch nicht mal eben so mit der ganzen Familie gucken.
Schwierig, ne? Ja.
Ein bisschen.
Gut, aber was kann ich denn mit der Familie im Kino gucken, wenn ich möchte?
Oh, eine exzellente Überleitung, wie immer, Alex. Und damit kommen wir zu den Releases. Und dann gucken wir mal ganz kurz, genau, was so in den nächsten Wochen in die Kinos kommt. Und wir machen ein bisschen größeren Ausflug, weil wir ja, wie gesagt, bis in Juni roundabout, fassen wir vielleicht nochmal am Ende der Episode zusammen. Yes. Jetzt eine längere Pause haben. 21.05., also offizieller Start am Mittwoch, Mission Impossible, The Final Reckoning. Freust du dich schon, Alex?
Ich freue mich, und da dieser 21.05. Schall und Rauch ist und du schon fleißig Kinotickets buchen kannst für die ganze Woche vorher, aus irgendwelchen Gründen, mit irgendwelchen Pre-Releases, habe ich meine Kinotickets schon für den...
Oha.
Ich glaube, 18. gelöst.
Oh, auch nicht
für den
schlecht.
Film, der am 21. beginnt.
Ja, wir wollten ihn letzte Woche eigentlich schon bei den Releases erwähnen. Da, offiziell war er teilweise schon beim 15.05. Gelistet.
Genau, das ist super weird, aber das ist irgendeine Pre-Release-Woche. Offiziell ist er auch ab 21. angekündigt. Ich weiß nicht, was sie da treiben. Schlanke 170 Minuten.
Ja,
nochmal länger als Dead Reckoning.
Oh wow, fast 3 Stunden. Die Kritiken
fast
fallen so ein
Stunden
bisschen gemischt leider aus,
Tommy,
muss man sagen.
Ja.
Also es soll wohl noch ein würdiger Abschluss sein, aber bring ihn gerne mit, wenn du ihn gesehen hast beim nächsten Mal.
Ja, man hört ja Gemischtes, ne? Die erste Hälfte viel Plot, die zweite Hälfte pure Action. Mal gucken, ich bin gespannt. Ist ja genug Laufzeit.
Denke ich aber auch. Ab 22.05. dann wirklich was für die Familie, und zwar Lilo und Stitch, jetzt die Realfilme. Umsetzung von Regisseur Dean Fleischer-Kemp. Fand ich ganz interessant. Der hat zuletzt oder als einziges bis jetzt Marcel the Shell with Shoes On gemacht. Den fand ich ja ganz knuffig. Auch so ein, wie soll ich sagen, Animationsfilm-Experiment. Jetzt durfte hier direkt die große Disney-Produktion anleiern. Ist das was für dich?
Ich fand Lilo und Stitch immer cool. Ich fand die Trailer auch jetzt von allen Realverfilmungen bislang fast am kurzweiligsten. Aber auch hier, es ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich es nicht brauche, weil der Animationsfilm schon extrem witzig war.
Ich bin da eher nicht so das Publikum, habe mit Lilo und Stitch nicht so viel zu tun, aber vielleicht fällt sie ja trotzdem irgendwann mal irgendwo rein.
Vielleicht.
Wo wir ganz sicher wahrscheinlich eher drankommen, ist der nächste Wes Anderson-Film. Der kommt am 29.05. in die Kinos. Und jetzt muss ich mich zusammenreißen. Der Phoenician Scheme, beziehungsweise auf Deutsch der phönizische Meisterstreich.
Oh, ja, das rollt doch von der Zunge. Ne?
Das rollt von der Zunge wie das tschechische Streichholzschächtelchen. Also ist da so viel Schischische dabei. Aber ich habe es hingekriegt. Ich habe es hingekriegt, Alex.
Mhm.
Hat man schon über den Trailer gesprochen. Sieht super nach Wes Anderson aus. Also schon mal check. Mal schauen, ob es gut wird. Am gleichen Tag, 29.05. Karate Kid Legends. Auch schon eine Kinokarte irgendwo besorgt.
Ich glaube, da reicht sich fürs Kino. Aber der wird auf jeden Fall geguckt. Einfach vor der Tatsache, dass sie alle wieder zusammenbringen. Also Ralph Macchio, der OG mit Jackie Chan, das wird auf jeden Fall geguckt.
Habe ich beim Trailer schon gesagt, Karate Kid war für mich nie so ein Ding, aber der Trailer ist, also der Trailer davon zumindest, war echt gut gemacht, hat mich echt ein bisschen angefixt. Also könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch nicht im Kino, aber wenn er irgendwo mal abrufbar ist, den mal.
Ja, gerade vor dem Hintergrund des Erfolgs von Cobra Kai, glaube ich, durchaus wieder auf dem Schirm jetzt.
Ja.
So international.
Ja, das klingt nicht schlecht. Auch noch am gleichen Spieltag, und Swift Horses, ein neuer Film unter anderem mit Jacob Elordi. Auch hier Will Poulter dabei und noch Daisy Edgar-Jones, ist so ein Kriegs-Homecoming-Drama-Familien-Epic-Story irgendwas. Sah sehr ein bisschen artsy aus im Trailer, aber sehr, ja, ich bleibe mal dabei, so ein bisschen epische Familiengeschichte, Selbstfindung, vielleicht auch ein bisschen sexuelle Findung.
Ich würde sagen, haben sie auch wieder Schönlinge reingecastet, die Up-and-Coming-Schönlinge gerade so in Hollywood, oder?
Ja.
Jacob Elordi und Will Poulter.
Die beiden sowieso, und Jacob Elordi nochmal ganz speziell, aber gerade er, Elordi, spielt jetzt so in den letzten 2-3 Jahren viele auch Charakterrollen. Bin echt mal so gespannt, wo er sich noch hinentwickelt, und fand ihn hier auch im Trailer schon ganz stark eigentlich. Auch ganz stark, beziehungsweise weiß ich noch nicht, klingt auf jeden Fall auch super interessant, ab 30.05. Lost in Starlight, ein koreanischer Anime oder ein koreanisches Anime-Sci-Fi-Drama auf Netflix.
Trailer sah ja sehr, sehr cool aus, fand ich. Sehr aufwendig, also hat aber auch, glaube ich, klar die Inspiration gesehen in der Inszenierung. Auch im Trailer war es schon durchzusickern bei den japanischen Kollegen, würde ich mal behaupten. guck da in eine ganz spezielle Richtung. Siehe Your Name und Konsorten. War zumindest so der erste Vibe, den ich da hatte, auch wenn sich's visuell hier und da nochmal abhebt, gerade in Bewegung. Aber ich würde mir ja hoffen, dass es cool wird, weil Netflix ja hier und da immer mal ein Händchen hat, wenn es um Animationen geht.
Mhm.
Weiß nicht, wie du es siehst.
Ich fand einfach die Info, dass es aus Korea kommt, schon sehr interessant, weil Korea, klar, starkes Kinoland seit Jahrzehnten. Und jetzt mal so ein Animationsfilm über Netflix. Also wäre ich interessiert, würde ich gerne mal ein, oder würde ich jetzt schon mal mit einplanen, ja.
Ja, dito.
Was macht Netflix vielleicht noch alles richtig oder was könnte interessant werden? Das erfahren wir vielleicht ab dem 1.6. Dann wird das Tidim-Event auf Netflix gestreamt. Ja, mal gucken, was da an Projekten so angekündigt wird.
Ich gehe schwer davon aus, dass das dann so perfekt vom Timing landet mit der nächsten Episode Insert.
Das könnte knapp werden, Alex. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal.
Wir kriegen das hin.
Wir kriegen das hin. Ab 5.6. wiederum im Kino. Neue John Wick-Kost mit auch einem etwas sperrigeren Titel, From the World of John Wick, Doppelpunkt, Ballerina. Len Wiseman hat ja Ana de Armas diesmal als kämpferische Auftragskillerin durch die Welt geschickt. Aber Keanu Reeves und Ian McShane zum Beispiel auch wieder mit dabei, so viel wissen wir schon durch die Trailer. Bist du gespannt drauf?
Ja und nein, weil ja Len Wiseman Regie nur die halbe Wahrheit ist. Weil ja Chad Stahelski zurückkam und die ganzen Reshoots gemacht hat und es am Ende, glaube ich, sogar das Editing übernommen hat vom ganzen Film. Also, jo, also keine gute Grundlage offensichtlich, wenn dann der Papa vom Franchise nochmal zurückkommt und Hand anlegt in jeder Hinsicht. Aber vielleicht war er in der Lage, es zu retten. Ich hoffe, es wird nicht so ein, oh Gott, Episode 9.
Das ist uff.
So, naja, wir versuchen das jetzt irgendwie zusammenzubringen noch, dieses Trainwreck, mal gucken.
Already dead.
Ich bin da noch nicht so 100% von überzeugt. Ich würde es mir natürlich wünschen, aber ich bin skeptisch.
Okay, ich drück die Daumen. Wo man schon ein bisschen positiveres Medienecho auf jeden Fall bis jetzt mitbekommen hat, ist von The Ugly Stepsister, kommt am gleichen Tag in die Kinos. Das ist so eine Art Aschenputtel-Version, aber auch im Body-Horror-Genre verfestigt. Sah auch sehr, sehr interessant aus und den würde ich mir auch gern mal auf die Watchlist packen. Debütfilm von Emily Blichfeld, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, oder Blichfeld. Und ja, das Medienecho bis jetzt sehr positiv.
Ja, mach du das mal. Das war mir, glaube ich, schon eins zu viel. Tatsächlich.
Okay. Ja, dann versuche ich die mal einzuplanen. Ich meine, 95% gerade bei Rotten Tomatoes und 86% bei den Zuschauern, das ist schon mal eine Ansage.
Mhm.
Für einen Body-Horror-Film oder Horror-Body-Comedy. Was da alles noch drin ist, I don't know. Dann lass uns noch kurz auf den 12.6. schauen. Da kommt ein bisschen unerwartet, ich weiß nicht, ob man es erwähnen kann, weil ich habe nichts davon gehört, ganz ab. Kevin James, ja, also King of Queens, jetzt in so einem neuen Action-Flick dabei. Christina Ricci auch da irgendwie mit reingezogen. Nichts davon bis jetzt gesehen.
Nope.
Kommt aber, ist da oder wird dann da sein.
Aha.
Kevin James jetzt seit Jahren ja immer mal wieder so ein bisschen den Fuß auch in Action-Filmen. Auch teilweise so knallharte Action-Filme. Also wir haben es mal hier zumindest erwähnt, Alex.
Jo.
Größeres Ding wahrscheinlich noch. Drachenzähm leicht gemacht. How to Train Your Dragon Again, eine Realfilm-Umsetzung.
Skip,
ja, okay. Also, aber man muss ja nochmal dazu sagen, ne, Dean DeBlois, kriegt schon nicht mehr zusammen. Also der Originalregisseur der Animationsfilme setzt das Ding selbst um, aber du bist
nope.
Nee, hast kein, willst nicht dazu sprechen.
Nope.
Okay, gut, dann gehe ich noch weiter. Letzter Punkt auf der Liste, FUBAR, Staffel 2.
Ja.
Habe ich nicht mehr dran gedacht, dass es das mal gab mit Arnold Schwarzenegger, Netflix-Serie, zweite Staffel.
Hat auch nicht auf dem Schirm, dass es da eine zweite Staffel geben darf.
Ja, eben. Also hat mich auch überrascht, aber sie kommt anscheinend ab dem 12.6. für alle Fans, die Schwarzenegger nochmal sehen wollen. Es gibt neue Folgen. Bitte danke dafür.
Okay.
Und damit kommen wir zu den News. Und wir bleiben, glaube ich, ein Stück weit bei Netflix.
Ja, erzähl mal, was hast du denn mit Netflix?
Du lässt
mich
ja...
Da kommen wir wieder mit der KI um die Ecke.
Das stimmt.
Die ich eingangs angesprochen habe.
Netflix, nach, sie behaupten selbst, und es ist wahrscheinlich so, nach über 12 Jahren will Netflix jetzt seine Oberfläche aktualisieren. Das heißt, Netflix wird jetzt in den nächsten Wochen eine neue GUI installieren über ein App-Update. Das heißt, Netflix wird in Zukunft ein bisschen anders aussehen und wird auch KI-gestützte Suchanfragen jetzt beinhalten. Ist das was für dich, Alex?
Ich bin gespannt. Ich meine, wir kennen ja jetzt nur UI-Redesigns von Windows, von unseren Handys. Du hast ja schon selber gesagt, Netflix ist jetzt relativ konstant gewesen. Gehört ja aber zu den übersichtlicheren Vertretern.
Ja, haben das sehr gut gemacht immer und waren für mich eigentlich so der Vorreiter, was das angeht.
Aha, ne, wenn du dir so Prime anguckst, da haben wir immer unsere Hühnchen mit zu rufen gehabt.
Ja, schlimm.
Beispielsweise. Und deswegen bin ich gespannt. Das muss schon passen hier. Ich glaube, ansonsten verlierst du auch viel Akzeptanz, weil ich glaube, viele haben sich da jetzt einfach dran gewöhnt und es hat sich etabliert und damit jetzt so grundlegend zu brechen, ja.
Okay. Ich fand auch, dass Prime, Disney Plus und auch Netflix, gab ja immer wieder Updates. Das ist ja nicht die gleiche Oberfläche seit 12 Jahren.
Nee,
haben natürlich. Sie alle angenähert. Jetzt macht man noch einen Schritt, dass irgendwie alles gleich aussieht. Ich bin gespannt, was so die USPs dann sind bei Netflix.
Yes.
Ich kann ja zumindest eine Sache sagen, die es schon mal mitbringt, die vielleicht nicht so viele erfreuen wird. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Die neue GUI, das neue Netflix-System, sorgt dafür, dass alle interaktiven Inhalte von der Plattform fliegen. Das heißt,
genau, ja.
Bandersnatch, Black Mirror und auch die Unbreakable Kimmy Schmidt Sequel-Film-Erfahrung sind jetzt, glaube ich, zum 12. Mai sind die alle schon runtergeflogen. Mhm.
Das ist halt interessant, weil das halt tatsächlich Content ist, den du einfach so dann nicht mehr findest und konsumieren kannst.
Yes. Und das ist halt schon so eine größere Kröte, die vielleicht Fans von diesen interaktiven Formaten schlucken müssen. Und es ist ja damit auch die Ansage, es wird keine weiteren interaktiven Formate in dem Sinne
mehr.
Genau,
Experiment gescheitert, aber ist halt auch so ein bisschen Abwatschen von den Kreativen dahinter, ne?
Ja, das ist schade halt, genau, weil eben genau das, du kannst diese Filme, diese Werke an sich jetzt per se erstmal nirgendwo mehr abrufen.
Genau.
Apropos Streamingdienste, Alex, um dich hier direkt mal in die nächste News zu schieben.
Erinnerst du dich an Max?
An Max? Du oder meinst den einen
Max
der beliebtesten Hundenamen?
HBO oder HBO Max, den
meinst
Streamingdienst?
Du HBO Now oder redest du von HBO Go?
Korrekt.
Oder Max? Oder Max to Go?
Ja, es war ein buntes Hin und Her, ein buntes Potpourri einer App, die es ja nach wie vor nicht in Deutschland gibt, wegen Exklusivverträgen mit Sky.
Streamingdienst, muss man ja sagen. App ist ja fast ein bisschen... Zu wenig.
Genau, Streamingdienst, der ja, diese Exklusivität läuft aber sehr zeitnah ab, soweit ich weiß, mit Sky. Und dann wird auch da HBO mit ihrem Streamingdienst ehemals Max, jetzt HBO Max wieder, wie er initial ja auch hieß, wo man sich von diesem HBO ein bisschen lösen wollte, aber vielleicht sich jetzt gedacht hat, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, wenn wir uns doch vielleicht wieder mit HBO in Verbindung bringen, stand ja immer für Qualität, ist so die letzten Jahre ein bisschen abhanden gekommen. Ich sag mal so, beginnt mit der letzten Staffel Game of Thrones.
Ja, aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, Game of Thrones ist immer noch ein riesen Steckenpferd.
Klar.
The Last of Us aktuell läuft da rum. Wir hatten Tschernobyl auch über HBO.
Das war jetzt auch, sie haben sich halt versucht, in die Breite zu skalieren. Und es hat nicht überall hingehauen. Aber sie haben natürlich immer noch ihre Cash-Cows, keine Frage. Meiner Meinung nach stehen sie auch immer noch für höhere Qualität, weil sie sich eben nicht so in die Breite skalieren, wie ich sag mal Netflix. Aktuell gibt's die, wie gesagt, nicht auf dem deutschen Markt, von daher ist die News jetzt auch nicht so mega groß. Sie haben den Namen jetzt halt wieder zurückgeändert, wieder auf HBO Max. Und tatsächlich ist es so, dass beispielsweise für die zweite Staffel von Peacemaker gibt's jetzt auch eine große Medienkampagne, wo du halt einen James Gunn oder einen John Cena hast, die halt irgendwie Promos aufnehmen sollen und sich selber drüber lustig machen. Warte, was soll ich jetzt sagen? Warte, Max? Nee, soll ich nicht jetzt alles lieber irgendwie mit HBO Max machen? Also sie trollen, also die Kampagne von HBO, um das zu vermarkten, ist sich selbst so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, weil sie, glaube ich, wissen, dass es irgendwie albern ist jetzt.
Ja.
Das finde ich schon wieder fast sympathisch. Dann muss ich aber wieder dran denken, dass das Ganze zu Warner gehört.
Mhm.
Und dann habe ich kein Mitleid für gar nichts mehr.
Ja, gut. Wie gesagt, für uns in Deutschland sowieso nicht ganz so relevant, bis der Dienst
noch
bei uns
nicht.
Ja, werden wir sehen, wann der Dienst vielleicht irgendwann zu uns kommt.
Zum Thema, wir werden sehen, wann es zu uns kommt.
Ja, es dreht sich nach wie vor alles um Streaming-Produktion. Fallout soll die zweite Staffel bald folgen. Und bevor die kommt, also released wird, ist schon die Ankündigung da, es wird eine dritte Staffel geben, Alex.
Genau. Ich fand das einfach, das ist jetzt keine wirklich große News. Die erste Staffel fand ich ganz gut, so auch als Gamer. Die zweite Staffel soll jetzt irgendwie Richtung Ende des Jahres kommen, glaube ich. Abgedreht ist die Nummer schon. Und ich finde es einfach mal erfrischend, dass bevor du die zweite Staffel überhaupt sehen konntest, sich halt schon committed wurde, dass du dir halt wirklich auch guten Gewissens angucken kannst, weil macht euch keine Sorgen, eine dritte Staffel kommt auf jeden Fall, so in der Zeit, wo man ja, wir haben uns ja da auch immer schon drüber lustig gemacht bei Netflix, vielleicht erstmal abwarten solltest, die erste Staffel zu gucken, was aber voll wieder konträr geht zu, naja, es hat halt keiner geguckt, deswegen gibt's keine weitere Staffel.
Mhm.
Ne? Man kennt ja die Krux. erfrischend, mal hier zu sehen, da die wetten da drauf, dass das eine große Nummer wird. Walton Goggins ist ja auch gerade Hans Dampf in allen Gassen und the hottest boy in town. Von daher freue ich mich erstmal und genau, scheint da noch so ein bisschen Raum zu geben für die Story. Finde ich cool.
Du bleibst also weiter dran, Alex, habe ich das richtig verstanden? Weil mich hat die erste Staffel wirklich nicht gecatcht. Ich bin, glaube ich, so zweite, dritte Folge bin ich leider raus. War irgendwie nichts für mich. Hab's versucht.
Wie gesagt, bei vielen kam es ja gut an und ich als der es gespielt hat, hat relativ viel gefunden, glaube ich, wo er so
Freude dran hatte. Ich dachte dann auch, ist das vielleicht ein Nachteil, wenn man es nicht gespielt hat, dass man dann einfach...
Sollte es eigentlich nicht sein, damit eine Serie gut funktioniert im Mainstream. Also
ja, ich weiß nicht genau. Aber freut mich, dass es weitergeht, gerade für die Fans. Und ja.
Genau, und damit haben wir die News im Kasten und würden mal zu den Trailern übergehen.
Mhm.
Und die erste Geschichte ist ein Film, der heißt Honey Don't.
Auch wieder ein illustres Cast, wenn man hier so drauf guckt. Margaret Qualley, Chris Evans, Aubrey Plaza, Charlie Day. Und es ist ein Film von Ethan Coen, also von den Coen-Brüdern, die sich ja in den letzten Jahren halt separiert haben und jetzt seitdem getrennt voneinander Produktionen.
Machen also macht der Film auch angemessen Werbung von für mit Tafeln. Genau.
Klar, natürlich.
Und ja, Margaret Qualley hier so als Private Investigator, Privatdetektiv ist ja das, was man nicht so häufig sieht, glaube ich.
Ja.
Und Chris Evans hat sich wieder eine Rolle ausgesucht, wo er so ein bisschen vom Leder ziehen kann, so als der Prediger, der Priester, der
Schlitzohriger,
Sektenanführer, der hintenrum aber da quasi auch,
sein Lotterleben führt.
Aber sowas von, mein lieber Schwan.
Sowas von.
Und in bester, ich sag mal, Fargo-esken Manier wird auch viel gemordet schon in dem Trailer.
Mhm.
Und es spritzt das Blut und die Waffen werden rausgeholt.
Mhm.
Und ich fand, das sah weitestgehend, glaube ich, sogar ganz cool aus. Ich muss aber gestehen, und ich mag Margaret Qualley und sie ist eine super Schauspielerin. Ich fand auch Substance, hat sie richtig doll gut gemacht. Ich weiß nicht genau, ob ich ihr so diesen Private... Ich habe das Gefühl, sie bräuchte noch... Wir hätten jemanden gebraucht, der vielleicht noch Mühe älter ist für die Rolle, die sie da spielt.
Ich weiß es nicht. Ich habe ja so ein bisschen Bauchschmerzen, weil Ethan Coen hat zuletzt Drive Away Doors gemacht, auch mit Margaret Qualley. Und da hatte ihr so einen richtig fetten Südstaaten-Akzent draufgedrückt. Und der ganze Film, hatte ich ja in meiner Review gesagt, war so Nostalgie, 90er Ethan Coen, also Coen-Brüder-mäßig, so richtig hängen geblieben, aber eher so nur die negativen Seiten. War eine sehr komische Seherfahrung und habe das Gefühl gehabt, dass er hier so ein bisschen weitermacht. Aber du hast recht, es wirkt alles ein bisschen gewaltsamer, geht eher so in Richtung Fargo. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wesentlich besser wird als Drive Away Dolls, der wirklich halt, also da musste man schon für in der Mut sein für diesen Film.
Ich weiß auch nicht. Ich weiß nur, dass das Cast um Qualley, Evans und Plaza, das ist meine Baustelle. Die sehen alle total gerne.
Aha.
Von daher würde ich mich freuen, wenn wir irgendwann zeitnah auch ein deutsches Kino-Release bekommen, denn es gibt aktuell nur ein US-amerikanisches und da ist es der 22. August.
Ja.
Mal gucken. Wir halten dich auf dem Laufenden.
Wird aber bestimmt auch zu uns kommen. Davon ist auszugehen.
Genau. So, als nächstes haben wir noch mal Together mitgebracht. Und zwar ist das eigentlich schon technisch gesehen der zweite Trailer. Über den ersten haben wir, glaube ich, gar nicht gesprochen.
Nee.
Super unangenehm. Also sowohl der erste als auch der zweite Trailer. Super unangenehm zu gucken, finde ich. Ein DeFranco-Alison-Brie-Film. Die spielen da ein Ehepaar, das sich so ein bisschen... Weiß nicht genau, wo es hingeht. Eigentlich entfremden sie sich, aber gleichzeitig...
Wachsen sie zusammen. Auf der körperlichen Ebene.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Und da sind schon Bilder in dem Trailer. Das ist, also meine Frau war raus, muss ich gestehen. Die meinte, das ist ein bisschen viel.
Okay, ja.
Und der Film ist ja auch all over the place. Du hast ja die Besessenen, die Schwebenden, den, ich sag mal, diese Exorzisten vom Teufel Besessene. Dann hast du diese Body-Horror-Komponente.
Body-Horror, genau. Pärchendrama auch irgendwie drin noch. Und dann halt noch halt so richtiger Slasher. Also vor allem das letzte Bild, was dir kurz vor Schluss nach den Zwischentrailer-Tafeln nochmal kommt, wo sie dann mit einer Säge zugange sind, dachte ich so, es wirkt intensiv gefilmt und gespielt. Das könnte ein bisschen unerträglich werden beim Gucken vielleicht.
Mhm. Also ja, ich glaube auch, beide Performances sind sehr, sehr gut.
Ja,
sieht ich weiß noch nicht, ob ich es tatsächlich, wie du sagst, ertrage.
Das weiß auch nicht, aber ich würde es mir geben, deswegen haben wir ihn ja auch mitgebracht.
Mhm.
Sind die Bilder schockierender als beim letzten Mal Weapons? Also Trailer zu Weapons?
Anders, glaube ich. Die wirken anders.
Anders, aber ungefähr gleiches Niveau, hatte ich das Gefühl beim Gucken.
Ja,
kann das sein?
Ja, also ähnlich verstörend, aber bei Weapons ist es mehr so Albträume. Das ist einfach hier quasi der pure Disgust-Gefühl.
Okay,
ist also einfach nur eklig.
Schon. Ja. Okay, gut. Sind wir eher bei der Horrorschiene wahrscheinlich.
Ja, das genau, ja. Ja.
Okay, gucken. Ja, schauen wir mal. Schauen wir auch mal, was Netflix noch so gemacht hat mit dem The Old Guard Franchise, kann man jetzt vielleicht sagen. Weil da haben wir jetzt endlich seit langem den ersten Trailer zum zweiten Teil. Ich meine, die Old Guard, da gab es, glaube ich, letztes Jahr schon beim Tadim-Event irgendwie, es kommt. Und hier kurz das Teaserbild. Aber jetzt erst der erste Trailer, 2. Juli soll endlich der zweite Teil kommen. Wieder mit Charlize Theron, diesmal als böse Gegenspielerin mit dabei, Uma Thurman. Und was sagst du zum Trailer, Alex?
Ja, Uma Thurman ewig nicht gesehen, auch gefühlt.
Gefühlt,
und
ja.
Ich glaube, die nehmen die gleiche Gesichtscreme, die beiden, also Charlize Theron und Uma Thurman. Das kann ich Ihnen schon mal bescheinigen. Ich muss ja gestehen, ich fand den ersten vom Konzept ja cool.
Ja.
Ist ja auch, glaube ich, Comic-Grundlage.
Ich meine, wir haben eine ganze Review-Episode drüber gemacht, über die
genau.
Old Guard, Teil 1.
Und weil wir ihn ja, glaube ich, beide bescheinigt haben, dass er eigentlich viele Komponenten hat, die cool sind. Deswegen war ich jetzt auch so ein Stück weit überrascht, dass es wirklich so lange gedauert hat, bis sie dazu aus dem Pushen gekommen sind.
Mhm.
Ich fand aber leider im Trailer, sah das ein Stück weit wieder nach generischer Netflix-Kost aus.
Ja.
Also dieses typische Schema F. So, also der Trailer hat ja gefühlt schon einmal die Filmhandlung so weitestgehend abgehandelt für mich. Weiß ich nicht, ob das reicht. So, nochmal der Reminder, sie ist jetzt sterblich und nochmal das und nochmal das und da kommt sie her und das ist der Böse und deswegen das und dann großes Finale da in einer exotischen Location, wo sie auf einer Plattform stehen. Ich hoffe, dass es nicht genau so abläuft von den Storybeats her.
Ja.
Da wäre ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
Ja, ist auch nicht mehr die gleiche Regisseurin. Das hatten wir ja damals, also die Ankündigung kam ja relativ schnell. Also da hat der Regiestuhl gewechselt. Es wirkt für mich alles ein bisschen größer, auch vor allem hinsichtlich der Bösewichtin. Das war im ersten Teil auch ein bisschen
Ja, aber im
kleiner.
Ersten Teil hatte dafür mehr Sidekicks. Da ging es ja mehr um die Beziehung zwischen den Figuren auch.
Ja,
ne? Und
eben.
Dass sie sich schon so lange kennen.
Eben,
und hier
eben,
hast
eben,
du nur
eben.
Noch, glaube ich, einen Sidekick.
Gefühlt. Deswegen, ich hatte bei The Old Guard 1 war das so ein bisschen bodenständiger, familiärer, möchte ich fast meinen.
Genau.
Hier wirkt es jetzt größer. Wir haben den ultimativen Shootout ist es nicht, aber den ultimativen Kampf zwischen Gut und Böse mit einem Endkampf, der schon angeteasert wird. Da dachte ich auch, weiß nicht, ob es das ein bisschen malig macht für mich, dieses kleine, so dieser kleine Verbund an Menschen, die da seit Jahrtausenden irgendwie durch die Welt bummeln und einfach nur ihr Ding eigentlich mal leben wollen.
Ja.
Schwierig.
Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, auch zeitnah, glaube ich, auf Netflix, Release-Datum, der 2. Juli ist jetzt auch nicht mehr so lange hin.
Yes.
Und ich meine, gute Action-Nummer irgendwie im Sommer, klar.
Lass uns drüber reden, Alex,
falls
wir ihn gesehen haben. Noch ein zweiter Teil, der es hier reinschiebt, und zwar Nobody. Nobody 2. Hatten wir in der letzten Folge auch erst wieder drüber gesprochen. Bob Odenkirk ist zurück, diesmal auf Familienreise. Hat mich ein bisschen erinnert an den letzten Film mit Mark Wahlberg. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Da war es auch so, der erste Teil war ja so ein bisschen gritty, moody, war ja so schon Revenge-Thriller. Jetzt direkt erstmal auch die Musik aus den Griswold-Filmen, Lindsay Buckingham mit Holiday Road, also witzige Mischung. Und man ist jetzt auf so einem quietschebunten Roadtrip und Bob Odenkirk prügelt sich jetzt hier wieder durch einige Feinde. Wirkte für mich aber im Trailer nicht so wirklich story-driven, sondern eher so, ja, okay, wir frühstücken mal so Genre-Sachen ab, die wir seit Jahrzehnten schon immer mal wieder in so Actionfilmen gesehen haben.
Also ich fand's cool, dass scheinbar irgendwie er da ja in so ein Kartell reinrutscht, das angeführt wird von Sharon Stone. Da sage ich erstmal, jupp. Das finde ich erst gutes Cast, finde ich witzig. So. Ich muss aber auch sagen, ich fand den ersten jetzt schon nicht so super gut.
Dass ich überhaupt
einen zweiten Teil gebraucht hätte. Und dann ist so diese erste Action-Szene, die sie hier anteasern, ist so ein, da gibt's noch gar keinen richtigen Plot. Da ist es, wir machen jetzt Urlaub, okay. Und dann gibt's irgendwie Beef mit den Veranstaltern von einem Freizeitpark. Und dann geht er zurück und vermöbelt die aufs Übelste, wo wir uns auf dem Sofa angeguckt haben und dachten, okay, ja, so kann man das natürlich auch handeln. Das fand ich schon ein bisschen zu krass. Da fehlte mir der Kontext dann vielleicht. Und dann kam ja dieses, naja, da bist du wohl was reingestolpert. Oh, das ist auch eine größere Nummer. Oh, und hier sind Waffen und hier sind jetzt hunderte Leute. Und dann
Crooked Cops und Drogenhandel.
Crooked Cops, du hast alles quasi. Ein Wespennest oder das Wespennest, wo gibt. So, ja. Ich werde mir, glaube ich, angucken, natürlich, weil so Action, ne, das geht irgendwie immer, aber sicherlich nicht im Kino. am 14. August.
Ja, also ich fand auch, es war jetzt so ein bisschen mehr, ist es weniger Revenge-Action und mehr so over-the-top-Crank. Weißt du, ja. es ist so bunt, ja. Und einfach nur noch, es ist nur noch so eine Verkettung von Prügeleien und Action-Szenen. Weiß nicht so richtig. Ich war auch nicht so richtig so der voll überzeugte Fan von Nobody 1. Ich glaube, hier hat auch nochmal der Regisseur ebenso gewechselt.
Also wie gesagt, bei mir, es ist aber auch Bob Odenkirk, also er macht das ja irgendwie solide und gut, aber er wird jetzt, glaube ich, nicht mehr der Action-Held für mich, um ehrlich zu sein.
Ja, würde ich ihm auch gar nicht so unbedingt abkaufen wollen. Er braucht, glaube ich, schon irgendwie so ein zwinkerndes Auge, damit es ihm irgendwie ein Stück weit abnimmt. Aber ja, ich bin gespannt, wie gesagt, anderer Regisseur jetzt hier statt Nobody 1. Also ich drück mal die Daumen, aber es ist schon eine andere Nummer irgendwie.
So, um mit was Verstörendem zu schließen, beziehungsweise damit du mich ja vielleicht noch austherapieren kannst zum Ende der Episode, haben wir noch den Trailer für The Long Walk mitgebracht.
Um was geht's denn da, Alex?
Stephen King-Adaption vom Regisseur diverser Hunger Games-Filme.
Francis Lawrence, ja.
Aha. Ja, worum geht's? Ist eine Dystopie, wo jede Menge junger Jungs, sind glaube ich nur Jungs, an einem Walk teilnehmen. Ich glaube, die müssen 450 Meilen laufen bis zum Ziel. Und im Idealfall machst du das, ohne dass du langsamer wirst als 3 Meilen pro Stunde. Weil du wirst von so einem kleinen Militärkonvoi begleitet. Und wenn du ein bisschen langsamer wirst, also so ein bisschen Slow-Speed-Handlung, dann macht's Peng-Peng und du bist tot. Und als das so durchkommt, weil der Trailer spielt so ein bisschen damit, mit so einer, der ist locker leicht, alle verstehen sich, alle lächeln.
Ja.
Und dann wird irgendwie der erste Junge erschossen und du sitzt da an dem Trailer und denkst dir, what the fuck, gucke ich mir eigentlich gerade an, was ist denn hier los? Und dann wird eingeblendet, dass es eine Story ist von Stephen King und dann sitzt du da und denkst dir, yo, du bist doch, was ist los mit dir, Stephen? Was ist los mit dir, was soll das denn?
Also ich muss sagen, für mich ist es einer der besten Trailer seit längerem mal wieder oder vielleicht in diesem Jahr, weil wie du gesagt hast, fängt so ein bisschen nach einem Coming-of-Age-Roadtrip-Film an, du hast die Country-Musik, du
Stand
denkst,
by me.
Ja, es ist vielleicht, laufen die Leute hier vielleicht wegen einem guten Zweck irgendwie lang und dann...
was bekommen die denn am Ziel, sagen wir, ne? Dann kriegen die $1,000?
Sie laufen nicht für den guten Zweck, sondern einfach nur, weil sie den Hauptpreis gewinnen wollen, es geht um massig Geld in dieser Dystopie.
Genau, aber nur einer.
Nur einer, genau. Und die anderen
und alle anderen, der Groschen fällt dann im Verlauf der zweiten Minute des Trailers ist, da überlebt nur einer von den ganzen Leuten, weil alle anderen die sterben, der Rest. So, und da kokettiert der Trailer auch massiv mit, ne? Also du siehst ganz viele angedeutete Exekutionen, muss man ja fast sagen. Das war schon harter Tobak, mein Freund, ey.
Ja, also das war, fand den Trailer mega, wie gesagt, Tribute von Panem, die Filme, die Francis Lawrence zum Schluss gemacht hat, oder die ganzen Tribute-Filme, kann man sich drüber streiten, aber er hat ja auch Konstantin oder I Am Legend gemacht und die sind ja mehr als Box-Solide auch generell angekommen. Und fand es auch interessant, der Todesmarsch zu Deutsch ja von Stephen King ist sein erster Roman, ne? Also den er geschrieben hat und der zweite, den er dann durch Veröffentlichungs-Schubidu dann rausgebracht hat.
Ich habe schon eine offizielle Sammlung in E-Book-Form hier offen und werde das nachher einblasen und mal runterladen.
Ich wollte gerade sagen, du bist doch eigentlich so ein King-Fan.
Ja, ja, das steht bei uns auch im Regal, aber halt in der deutschen Fassung, ich werde mir nochmal die Originalfassung zu Gemüte führen, vorbereitend vor dem 11. September, weil das sah schon interessant aus.
Ja, fand ich da. Cooper Hoffman in der Hauptrolle, Lico Spitzer zuletzt, unter anderem zuletzt gesehen, Charlie Plummer noch dabei, Mark Hamill, David Johnson von Alien Romulus.
Von Alien, ja.
Dem wir da eine starke Performance zugeschrieben haben. Also deswegen, ja, es sah richtig stark aus. Das ist einer der Filme, wo ich jetzt sage, dieses Jahr, da bin ich mal richtig, richtig dolle gespannt drauf. Aber es dauert noch bis September, richtig.
Ja, dito, ja.
Bis dahin müssen wir uns noch ein bisschen irgendwie die Zeit vertreiben, Alex.
Das kriegen wir erstmal mal Urlaub, würde ich sagen.
Erstmal machen wir Urlaub, das heißt, wir kommen Mitte Juni-ish
irgendwie so
mit einer neuen Folge. Genau, und am besten.
Genau, und haben bestimmt jede Menge To-Doom-Trailer.
Das zum einen und genau, wir müssen uns bis dahin ein bisschen die Zeit vertreiben. Das kann ich auch nur allen empfehlen, die uns gerade zuhören. Ihr könnt ja ein bisschen auf unseren Instagram-Seiten zum Beispiel rumvorwerken, mal so gucken, was wir da schreiben und posten. Und ihr findet uns unter unserem Namen.
Insert Podcast.
Benutzt gerne auch auf allen Plattformen, die ihr noch so findet, wo wir unterwegs sind, den gleichnamigen Hashtag.
Insert Podcast.
Das ist einfach, das kann sich wirklich jeder und jede merken. Ich sag's immer wieder. Gerne noch 5 Sterne bei Spotify, Kommentar schreiben, 5 Sterne bei iTunes und auch da noch eine Rezension schreiben, wie geil ihr alles findet oder auch nicht. Wir sind für jede Kommunikation zu haben.
Genau so ist es. Und da bleibt mir ja nichts mehr hinzuzufügen, außer mich fürs Zuhören zu bedanken.
Stark.
Und fürs Mitmachen natürlich. Auch an dich, lieber Ronny.
No pressure.
Und bis ganz, ganz bald.
Wir melden uns, versprochen. Bis dahin.
Ciao.
Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.